Danke für die Einladung. Der Anlass, so wie ich das verstanden habe, ist eben die, sind so die Diskussionen jetzt in den letzten Wochen, vor allem nach den Anschlägen in Frankreich und in Österreich. Und was ich jetzt irgendwie so vorbereitet habe, ist mal so einen Einblick zu geben in die Arbeit von unserer Fachstelle und der Frage und damit die Frage zu verbinden, was ist eigentlich, über welches Phänomen reden wir eigentlich? Geht es da immer um Islamismus? Und welche Möglichkeiten gibt es denn vielleicht auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, damit darauf zu reagieren? Und das, was ich vorstelle, baut so ein bisschen aus den Erfahrungen der Arbeit von ofug.de. Wir sind seit 2007 im Bereich der Islamismusprävention tätig, eigentlich bundesweit. Wir sitzen aber in Berlin und haben auch verschiedene Projekte, die wir in Berlin direkt umsetzen und haben halt seit Januar 2020 die Fachstelle, die nennt sich Fachstelle für Pädagogik zwischen Islam, antimuslimischem Rassismus und Islamismus. Und da verbinden wir eigentlich mehrere Projektansätze, die wir so in den letzten Jahren in Berlin auch schon umgesetzt haben. Das sind einmal Fortbildung und Beratung für Fachkräfte und Workshops für Jugendliche. Und wir entwickeln Arbeitsmaterialien zu diesem Themenspektrum. Und die Idee ist so ein bisschen, diese Angebote zu verbinden. Also eben nicht nur kurze Workshops irgendwo in der Schule oder Jugendeinrichtung durchzuführen, sondern das im Grunde zu begleiten durch Beratungs- und Fortbildungsangebote für Fachkräfte, um das so ein bisschen längerfristig eben auch in die tägliche Arbeit zu transferieren. Das ist so ein bisschen die Idee. Und die Fachstelle ist eben, wie gesagt, in Berlin. Die Angebote sind grundsätzlich kostenlos. Also ihr könnt gerne auch auf mich nachher noch zukommen, wenn ihr da Interesse habt, das irgendwie zu vertiefen oder auch irgendwie über Angebote für Jugendliche nachzudenken. Und was ich jetzt mir überlegt habe, ist, kurz zu beschreiben, wie wir aus unserer Sicht das Phänomen oder das Problem, was jetzt so in den letzten Wochen diskutiert wird, eigentlich beschreiben würden. Und Rosa hatte ursprünglich in ihrer E-Mail-Anfrage auch als Frage formuliert, was ist eigentlich Islamismus? Und für uns ist das ganz interessant, weil wir im Grunde seit 15 Jahren eine ähnliche Arbeit machen, aber die Begriffe, die wir benutzen und für die wir auch angefragt haben, sich im Laufe der Zeit ziemlich verändert haben. Also wir haben angefangen 2007 mit Förderungen, die wir von der Bundeszentrale für politische Bildung bekommen haben. Da ging es ausdrücklich um Islamismusprävention. Und bei den Themen, die wir bearbeitet haben, da ging es dann um solche Organisationen wie die Muslimbrüderschaft, die Hamas, die Hezbollah oder eben auch die Miligürisch als Organisation aus dem türkischen Kontext. Und diese Organisationen waren damals so der Schwerpunkt, wenn wir angefragt wurden für Fortbildung beispielsweise. Dann ging es darum zu gucken, wofür steht eigentlich die Muslimbrüderschaft, wofür steht Miligürisch. Das war so der inhaltliche Rahmen. Und das hat sich dann seit 2010 ziemlich geändert. Seitdem werden wir plötzlich angefragt zu Themen wie Radikalisierung, Dschihadismus und vor allem eben das Thema Salafismus. So, und dann ging es wenn wir Anfragen bekamen, beispielsweise um solche Prediger wie Pierre Vogel oder andere, die in der Öffentlichkeit sehr präsent waren und die auch bei Jugendlichen präsent waren. Und da merken wir, dass seit 2017, 2018 sich wieder andere Begriffe so in den Anfragen an uns wiederfinden. Also plötzlich geht es eben zum Beispiel um sowas wie Polarisierung im Stadtteil. Oder es geht um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, um Ultranationalismus, graue Wölfe. Oder wir kriegen Anfragen beispielsweise aus dem Grundschulbereich oder aus Kindergärten, wo Situationen beschrieben werden, wo Kinder sich irgendwie auf den Islam beziehen und dadurch letztlich ein provokatives Verhalten begründen. So, und da gibt es diesen Begriff der konfrontativen Religionsausübung, der von einigen benutzt wird, um das zu beschreiben. Und was ich daran interessant finde, ist, dass das, was wir an Fortbildung oder auch in der Arbeit mit Jugendlichen machen, dass das im Grunde sehr ähnlich geblieben ist, obwohl das Label, was zur Beschreibung des Problems oder des Phänomens benutzt wird, sich ziemlich verändert hat. Das heißt, ich würde ganz ungern eine Definition geben, was Islamismus ist. Die gibt es natürlich. Also es gibt so eine, aus den Islamwissenschaften oder aus den Politikwissenschaften würde man sagen, Islamismus ist eine Ideologie, die darauf abzielt, die Gesellschaft nach den Vorgaben des Islams, so wie sie von den Vertreterinnen dieser Ideologie verstanden wird, zu gestalten. Also das ist eine Bewegung, das ist eine Ideologie und das hat den Ziel, die Gesellschaft nach ideologischen Vorstellungen zu gestalten und umzukrempeln. So, das ist eine relativ klare Definition. Und wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass diese Definition sich ganz selten runterbrechen lässt auf eine konkrete Situation in der Arbeit mit einem Jugendlichen in der Schule oder in der Jugendarbeit. Und dass diese Definition schon einmal versucht, für uns zu beschreiben, was eigentlich das Phänomen, mit dem wir in unseren Anfragen konfrontiert sind, ausmacht. Und das sind eigentlich wir kommen da immer zu drei A's. Da haben wir so eine Kurzformel für gefunden, um das so ein bisschen griffiger zu machen. Das sind drei A's. Und ich versuche das mal zu beschreiben, wo wir für uns die Problematik von bestimmten Verhaltensweisen oder Glaubensvorstellungen sehen. Und wir haben das in drei Merksätzen formuliert. Das ist zum einen der Punkt, dass der Bezug zum Islam, wie er von manchen Jugendlichen oder auch von Kindern geäußert wird, das ist natürlich erstmal etwas, was ein Gefühl von Gemeinschaft beinhaltet. Also wenn ich sage, ich bin Muslim, dann bin ich nicht nur Mustafa, sondern ich bin Teil einer Gemeinschaft. Ich habe ein Kollektiv hinter mir, ich habe eine kollektive Identität. Und damit geht eben auch ein Gefühl von Gemeinschaft einher, was jeder Mensch braucht, was jeder Jugendliche, jedes Kind braucht. Also erstmal etwas, was völlig legitim ist, was ich über meine Begeisterung für Hertha oder für Union oder für einen Karnevalsclub kriegen kann. Das ist erstmal was völlig legitim ist und was natürlich auch dann legitim ist, wenn es über dieses Gemeinschaftsgefühl als Muslime formuliert wird. Problematisch ist nicht dieses Gemeinschaftsgefühl, sondern problematisch ist, wenn mit dieser Zugehörigkeit zur Gemeinschaft so ein Wunsch nach Normierung und Dominanz einhergeht. Also wenn ich sage, ich bin Muslim und bin deswegen besser. Ich habe irgendwie bestimmte Werte und Glaubensvorstellungen, die ich nicht nur für mich leben möchte, sondern die ich durchsetzen will auf andere, die ich anderen aufzwingen möchte. Dann hat das was von Normierung und Dominanz und steht letztlich für so ein antipluralistisches Weltbild oder eine antipluralistische Verhaltensweise. So, das heißt, das Gemeinschaftsgefühl, was ich über die Zugehörigkeit zu einem Glauben bekommen kann, ist etwas, was gut ist, das ist eine Ressource. Viele von euch haben gesagt, sie arbeiten auch mit Geflüchteten. Da ist natürlich, das wäre so ein Beispiel, dass wenn ich als Geflüchteter nach Deutschland gekommen bin und eigentlich alles, soziale Bindungen, alle meine Erfahrungen, alles, was ich so gelernt habe an sozialen Selbstverständlichkeiten, wenn ich das hinter mir lassen muss, dann bin ich auf der Suche nach einer alternativen Gemeinschaft, auch nach einem alternativen Wir. Und da ist Religion natürlich eine Möglichkeit und das ist völlig, völlig legitim und richtig. Das ist nicht das Problem, sondern es wird dann zum Problem, wenn es normierend und Dominanz wird oder mit Dominanzansprüchen verbunden ist. Und das Zweite ist dieser zweite Merksatz, der Bezug zum Islam stiftet Identität. Also wenn ich sage, ich bin Muslim und bin stolz darauf, dann ist das etwas, was mir selber als ein Individuum sozusagen eine Biografie gibt. Ich bin nicht mehr nur jemand sozial benachteiligt oder mit einem bestimmten Bildungshintergrund, sondern ich habe eine Identität, bei der ich mich auf eine 1400-jährige Geschichte berufen kann. Also das heißt, ich habe eine Identität, die tatsächlich auch stabil ist, die eine Geschichte hat, die für was steht. So. Und auch das ist im Grunde genauso wie die Faszination oder die Begeisterung für Hertha auch etwas, was für Jugendliche natürlich völlig legitim ist und notwendig ist. Also identitätsstiftende Angebote sind wichtig und auch da kann der Islam eine Möglichkeit sein, eine Sicherheit in der Identitätsbildung zu bekommen. Auch das ist nicht das Problem. Problematisch wird es dann, wenn dieser Bezug zum Islam mit einer Abgrenzung und Abwertung von anderen verbunden ist. Also wenn ich nicht mehr nur sage, der oder die andere ist anders, sondern wenn ich sage, die sind mir grundsätzlich fremd oder die sind grundsätzlich schlecht, die sind sündig, die sind ungläubig. Das heißt, dann steckt da eine Wertung drin, die damit verbunden ist, dass ich mich selber zurückziehe. Also ich gucke nicht mehr, wo Gemeinsamkeiten sind, auch bei allen Unterschieden vielleicht Gemeinsamkeiten bestehen, sondern ich definiere mich letztlich ausschließlich über das Religiöse, über das Muslimischsein. Und das wäre zum Beispiel so eine Situation, wenn ein Jugendlicher oder eine Jugendliche die Religion für sich als das Einzige beschreibt, was sie als Person ausmacht. Also wenn sowas wie, ich bin Fußballfan, ich bin Tischtennisspielerin, ich bin Studentin, wenn all diese, oder ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin trans, wenn all diese anderen Aspekte in meiner Identität überhaupt keine Rolle mehr spielen und ich mich nur noch über die Religion definiere, dann wird dieser Bezug zum Islam problematisch. Und der dritte Punkt bezieht sich auf ja letztlich auf sowas wie Wertbildung. Also wenn ich sage, auch da wären wieder Geflüchtete ein gutes Beispiel, wenn ich gerade nach Deutschland gekommen bin und auf der Suche bin nach Orientierung, was Werte und Normen betrifft, dann stehe ich erstmal vor einer ganz neuen Situation in vielerlei Hinsicht. Und auch da kann der Islam etwas sein oder kann Religion allgemein etwas sein, was es mir hilft, eine Wertorientierung zu entwickeln. Also was ist gut, was ist falsch, wie lebe ich richtig, wie verhalte ich mich korrekt in bestimmten Situationen. Auch da ist der Bezug zur Religion oder zum Islam ganz konkret natürlich etwas, was eine große Ressource ist und was für viele Jugendliche auch total wichtig ist. Also auch das ist nicht problematisch, sondern problematisch wird es erst dann, wenn dieser Bezug zum Islam letztlich mit so einem Anspruch auf absolute Wahrheit verbunden wird. Also ich weiß, wie der Islam richtig gelebt wird. Ich weiß, wie man in einer bestimmten Situation sich verhält. Das wäre ein Wahrheitsanspruch, der mit Pluralismus und beispielsweise nicht vereinbar ist. So, und das heißt, diese drei A's, die wir hier versucht haben zusammenzufassen, das ist im Grunde das, was wir als Problem in der Arbeit wahrnehmen würden und was wir versuchen auch so zu beschreiben. Und das ist erstmal unabhängig davon, ob man jetzt dieses Label Islamismus darauf klebt oder nicht. Weil viele dieser Punkte, und das wäre für mich wichtig, das sind eigentlich die Punkte, die man beispielsweise auch aus der Arbeit mit rechtsextremen oder rechtsaffinen Jugendlichen kennt. Also sowas wie Antipluralismus, Abwertung von anderen, Wahrheitsansprüche, die dann vielleicht nicht unbedingt religiös begründet sind, die aber genauso einen Wahrheitsanspruch und sowas Normierendes beinhalten. Das heißt, diese Phänomenbeschreibung, und deswegen ist uns das so wichtig, ist überhaupt nicht neu, sondern das sind eigentlich Phänomene, die man in der Jugendarbeit immer schon hatte. Also wenn man beispielsweise an sowas wie Homosexuellenfeindlichkeit denkt oder auch an Mobbing, dann sind das letztlich Phänomene, die sich mit diesen Begriffen ganz ähnlich beschreiben lassen. So. Und für uns sind diese Punkte deswegen auch wichtig, weil sie nochmal deutlich machen, auf welcher Ebene man handeln kann. Wir haben das oft, dass wenn wir beispielsweise eine Anfrage aus einer Jugendeinrichtung oder von einer Schule bekommen, dass dann gefragt wird, ja, was steht denn im Koran? Welche Sure kann ich denn zitieren, um sozusagen einer bestimmten Position, die ich als problematisch wahrnehme, etwas entgegenzusetzen? Was wäre jetzt eine gute Sure oder ein guter Hadith, den ich bringen kann, um auf den Jugendlichen zu reagieren? Und für uns sind diese Punkte gerade ein Hinweis darauf, dass es gar keinen Sinn macht unbedingt, oder nicht unbedingt Sinn macht, auf so einer religiösen Ebene zu arbeiten, sondern letztlich geht, wenn es beispielsweise um sowas geht wie absolute Wahrheitsansprüche, dann ist das sehr ähnlich mit beispielsweise sowas wie sozialem Druck, Umgang mit sozialem Druck in einer Jugendeinrichtung. Und das kennt man, das hat man im Grunde im Alltag, in jeder Jugendeinrichtung täglich. Und für uns wäre der Appell eben sozusagen einen Schritt zurück zu machen, und nicht so sehr auf der religiösen Ebene zu gucken, was man jetzt auf einer religiösen Ebene dagegen setzen könnte, sondern im Grunde das zu machen, was man immer macht, wenn man mit Mobbing konfrontiert ist, wenn man mit Beleidigung konfrontiert ist oder wenn man mit Abwertung konfrontiert ist, nämlich auf einer pädagogischen Ebene zu gucken, wie kann man diese Verhaltensweisen oder diese Aussagen irritieren. Und der Punkt, der da für uns wichtig ist, und da würde ich ganz gerne einfach jetzt nochmal so aktuelle Themen aufgreifen. Für uns ist es wichtig, da immer nochmal einen Schritt zurück zu machen und nicht auf das zu reagieren, was einem so unmittelbar entgegenschlägt. Also sozusagen das Verhalten oder die Aussagen nicht unmittelbar für bare Münze zu nehmen, sondern eher nach dem Thema hinter dem Thema zu suchen. Und mit dem Thema hinter dem Thema meine ich, dass man heute, glaube ich, mit vielen Jugendlichen zu tun hat, die, wenn sie provozieren wollen oder wenn sie protestieren wollen, dass sie natürlich nach den Provokationen suchen, die von denen sie wissen, dass sie besonders viel Reaktionen hervorrufen. Und das sind nicht unbedingt die Formen der Provokationen, die wir wahrscheinlich aus unserer Jugend kennen, sondern das sind andere Formen der Provokationen. Also beispielsweise, wenn ihr euch erinnert an diesen Fall in Spandau an einer Schule, wo ein Jugendlicher oder ein Kind, ein Elfjähriger, einer Lehrerin gedroht hat, sie zu köpfen. So, dann ist das natürlich eine total problematische Aussage und eine total problematische Verhaltensweise. Das wurde aber gleich angesichts der des Anschlages in Frankreich und der allgemeinen Diskussion wurde das sofort in den Zusammenhang mit Islamismus und Dschihadismus gebracht. Das ist ein Jugendlicher, der ist islamistisch und dschihadistisch. Und für uns wäre das Ziel, erstmal einen Schritt zurückzumachen und zu gucken, worum ging es ihm eigentlich? Worum ging es ihm eigentlich? Mit welcher Intention, mit welcher Motivation heraus hat er diese Äußerung getan? Und dann kann man zu dem Ergebnis kommen, dass da tatsächlich eine islamistische Ideologie hinter und Provokation genutzt hat für sich, weil er wusste, dass eine solche Aussage in Berlin im Zusammenhang oder im Nachgang der Anschläge in Frankreich natürlich die maximalste Form der Provokation ist. Und das lässt sich auf viele andere Situationen übertragen. Also beispielsweise sowas wie ein Mädchen oder eine junge Frau kommt nach den Sommerferien plötzlich mit Kopftuch in die Jugendeinrichtung. So, auch das wäre etwas, was, glaube ich, sehr häufig sofort als Zeichen einer islamistischen Haltung interpretiert wird. Und man könnte aber auch erstmal gucken, was passiert denn eigentlich bei der? Warum ist es ihr jetzt wichtig, sich anders zu kleiden? Oder warum ist es ihr jetzt wichtig, mit einem Kopftuch beispielsweise eine Reaktion von Pädagoginnen im Umfeld hervorzurufen? Also auch hier einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, aus welcher Motivation und mit welchem Interesse und auch mit welcher erwarteten Reaktion des Umfelds handelt dieser Jugendliche oder diese Jugendliche eigentlich. Und dann erst zu gucken, ob da tatsächlich eine Motivation dahinter steht, die zum Beispiel mit islamistischer Ideologie zu erklären wäre. So, und ich habe jetzt so mal drei Beispiele rausgesucht, die aus unserer Sicht so in den vergangenen Monaten immer wieder auftauchen und wo man sehr gut sehen kann, wie solche Provokationen eben auch funktionieren oder wo man auch sehen kann, wie die Faszination für islamistische Angebote beispielsweise in sozialen Medien gar nicht unbedingt auf einem religiösen Interesse beruhen, sondern ganz oft sich viel leichter oder viel eher mit Lebenswelten von Jugendlichen erklären lassen. Und dieses Beispiel, was ich jetzt hier auf der Folie habe, das ist so ein Auszug aus einem Flyer, der unter anderem in Kreuzberg in Neukölln verteilt wurde von einer Organisation, die sich Realität Islam nennt. Das ist eine relativ kleine Organisation, die vor allem in sozialen Medien sehr aktiv ist. Die kommt aus einem Spektrum, also aus dem Umfeld der Hizb ut-Tahrir. Das ist eine islamistische Organisation, die in Deutschland verboten ist. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Was ich hieran interessant finde, ist, dass diese Organisation in sozialen Medien ganz gezielt die Themen aufgreift, die für Jugendliche in Deutschland relevant sind. Und das sind eben nicht unbedingt religiöse Themen. Also dieses Flugblatt beispielsweise wurde veröffentlicht nach dem Anschlag in Christchurch auf zwei Moscheen. Und was ich hieran interessant finde, ist, dass die ganz gezielt eben Themen aufgreifen, die Jugendliche beschäftigen. Die Anschläge in Christchurch waren für viele Jugendliche, die Migrationsbiografien haben, die muslimisch sind, ein ganz wichtiges Ereignis, weil es nämlich deutlich macht, wie massiv rassistische Gewalt in Neuseeland, aber in ähnlicher Weise in Europa präsent ist. Und diese Sorge vor Rassismus oder die Sorge vor Diskriminierung oder auch vor Gewalt, das ist etwas, wo wir den Eindruck haben, dass das weder im öffentlichen Diskurs noch beispielsweise in der Bildung oder Jugendarbeit einen solchen Raum hat, dass Jugendliche tatsächlich sich da abgeholt fühlen oder mit ihren Sorgen und ihren Bedürfnissen ernst genommen fühlen. Und hier in diese Lücke treten letztlich Organisationen oder Initiativen wie Realität Islam beispielsweise mit diesem Flugblatt. Und für uns wäre jetzt ein Jugendlicher, der mit diesem Flugblatt in der Jugendeinrichtung aufläuft, da wäre für uns der Punkt, dass das nicht unbedingt ein Jugendlicher ist, der sich ganz bewusst irgendwie für eine islamistische Seite interessiert oder eine islamistische Organisation interessiert, sondern das ist aus unserer Sicht in aller Regel erstmal ein Jugendlicher, dem das Thema Rassismus umtreibt, weil er oder sie selber davon betroffen sind und nicht unbedingt Möglichkeiten hat, damit umzugehen, also Handlungsmöglichkeiten zu empfinden, wie er oder sie mit rassistischen Diskriminierungen im Alltag umgehen kann. Und diese Lücke wäre für uns sozusagen in der Jugendarbeit oder in der Bildungsarbeit zu stießen. Also auf dieses Flugblatt wäre unsere Reaktion zu gucken, wie kann ich es in der Einrichtung schaffen, das Thema Rassismus mehr präsent zu machen, Jugendliche darin zu bestärken, wie er oder sie sich auch zur Wehr setzen können, wenn sie mit Rassismuserfahrungen im Alltag konfrontiert sind. Und ein Beispiel, und da ist die Situation in Berlin natürlich eigentlich ganz gut. In Berlin gibt es ja relativ viele Angebote, Opferberatungsstellen, Antidiskriminierungsstellen, auch wenn man im Bereich Schule beispielsweise diskriminiert wird oder auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Wohnungssuche. Und solche Angebote sichtbar zu machen, also Jugendliche tatsächlich, also bildlich gesprochen, an die Hand zu nehmen und ihnen zu sagen, hier, es gibt Beratungseinrichtungen, es gibt Stellen, wo du Unterstützung bekommen kannst, wenn du Erfahrungen mit Rassismus machst. Also das heißt, hier wäre der Versuch, so etwas wie ein Empowerment, Handlungsoptionen aufzuzeigen in der Auseinandersetzung mit Rassismuserfahrungen, in der Hoffnung, dass Jugendliche damit letztlich so eine Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit erleben, die sie weniger empfänglich letztlich für islamistische Angebote macht. Also sozusagen diese Nische, die in den letzten Jahren häufig von islamistischen Akteuren geschlossen wurde, nämlich die Nische von Rassismus und Diskriminierung, die sozusagen zu füllen mit alternativen Angeboten, um Jugendliche zu stärken, um sich für ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse einzusetzen. Und das zweite Beispiel, da nehme ich jetzt einfach mal nur das linke Beispiel. Das ist von einer Webseite, die heißt Islam Fakten. Das ist auch eine islamistische Webseite. Und die bringen immer wieder so Sharepics, also so Sprüche mit irgendwelchen Bildern unterlegt. Und dieses linke Bild ist für mich ganz bezeichnend. Das ist jetzt schon 2 Jahre alt, aber ich finde das immer noch sehr eindringlich, weil hier wird eben gesagt, dass man sowas wie persönlichen Stolz oder individuellen Stolz eben nicht durch Leistung oder durch gute Noten oder durch den eigenen Charakter bekommt oder seine Herkunft oder das, was man erreicht hat, sondern dass das letztlich eine Frage der Religion ist. Und das ist das, was ich mit diesem zweiten Punkt in diesem Merksätzen meinte. Also wenn ich als Individuum im Grunde nicht mehr die Möglichkeit habe, sowas wie Stolz oder Ehre zu empfinden, weil ich zum Beispiel einen arabischen Namen habe oder weil ich als Muslimin wahrgenommen werde aufgrund meiner Kleidung, dann ist es total faszinierend, total attraktiv und letztlich total attraktiv, diese Facetten, über die ich sonst nur Diskriminierung und Abwertung erfahre, auszublenden und zu sagen und das sozusagen umzudeuten als die Quelle meines Stolzes. Also die Religion ist plötzlich das, was drumherum immer abgewertet wird, aber hier bekomme ich die Botschaft, dass das genau das ist, worauf ich stolz sein kann und was mir auch keiner nehmen kann. Das wäre genau diese Umdeutung von muslimisch sein als etwas, was im öffentlichen Diskurs eher negativ wahrgenommen wird, hin zu etwas, worauf ich stolz sein kann und was ich dann aber eben auch zum Beispiel verteidigen muss gegen Anfeindungen von außen. Und das dritte Beispiel, das geht so ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich finde das deswegen ganz interessant, weil das eben jetzt auch gerade so aktuell ist. Vielleicht erinnert ihr euch an die Diskussion um diesen syrischen Geflüchteten, der ein Video auf der Sonnenallee gedreht hat. Das war jetzt vor 2-3 Wochen. Und hier, das ist der Mann mit dem weißen Gewand. Das ist ein junger Mann aus Syrien, der einen YouTube-Kanal betreibt. Fayez Kanfesh heißt der. Und dieser YouTube-Kanal hat mehrere hunderttausend Abonnenten, also wirklich eine enorme Reichweite. Und der ist nach den Anschlägen in Frankreich über die Sonnenallee gelaufen, hier mit diesem Mann in der Mitte. Den hatte er so an seiner Leine und der Mann in der Mitte trug eine Perücke und so ein Macron-Bild, also eine Macron-Maske. Und genau, und die beiden gingen halt über die Sonnenallee und der Kanfisch, der dieses Video gemacht hat, der hat den Macron immer beschimpft und mit Allahu Akbar-Rufen begleitet und am Ende wurde diese Macron-Maske verbrannt. Und da gab es dann immer so eine Traube von hauptsächlich Männern, jungen Männern, die ihn begleitet haben. Und es ging ziemlich durch die Medien, weil eben dieses Video von vielen als Ausdruck einer islamistischen Gesinnung letztlich gedeutet wurde. Und das Video ist in vielerlei Hinsicht problematisch, aber es ist total interessant, sich das mal genauer anzugucken und auch den Videokanal von dem genauer anzugucken, weil letztlich geht es dort um etwas ganz Ähnliches wie bei den Karikaturen der Zeitschrift Charlie Hebdo, nämlich es geht um so ein Austesten von Grenzen und Grenzüberschreitungen. Also während Charlie Hebdo sozusagen Religionskritik auf die Spitze treibt, bis hin an die Grenze zu rassistischen Ressentiments, wird das hier umgedreht und nämlich mit dem Argument, wenn ihr die Meinungsfreiheit so extrem weit auslegt und die Satire sozusagen, wenn wir mit unserer Perspektive an die Grenzen gehen. Und ich fand das Video deswegen ganz interessant, weil ich glaube, dass man über sowas total gut mit Jugendlichen diskutieren kann. Und wenn man aber gleich das sozusagen als Zeichen von Islamismus deutet, dann ist im Grunde jede Diskussion gestorben. Dann gibt es im Grunde nur noch rote Linien und im Zweifelsfall Polizei. Wenn man aber guckt, welche Botschaft der Typ damit verbindet, dann ist das eine ganz interessante Diskussion, die sich daran anknüpfen lässt. Nämlich sowas wie, wie weit geht denn Meinungsfreiheit? Wie weit bin ich selber bereit, das, was mir wichtig ist, durch die Meinungsfreiheit von anderen auch in Frage stellen zu lassen? Wie weit bin ich auch bereit, auf Provokationen von anderen mich einzulassen? Oder wann überschreiten Provokationen auch eine rote Grenze bei mir? Und dann ist man in einer Diskussion, die mit Islamismus kaum noch was zu tun hat, nämlich, sondern dann geht es vielmehr um eine sehr persönliche, sehr individuelle Diskussion darüber, wo eigentlich meine eigenen Grenzen sind. Und wir haben das jetzt selber nie in den letzten 2 Wochen in Workshops mit Jugendlichen ausprobieren können. Aber ich glaube, dass eine solche Diskussion total interessant ist, weil dann nämlich eben sehr deutlich wird, warum so eine Wut und Empörung, die ja bei vielen Jugendlichen nach den Anschlägen in Paris auch zu spüren waren. Also es gab diese Kampagne, die Stop Macron, wo es um Boykottaufrufe gab für Frankreich. Und die kam halt beileibe nicht nur aus dem islamistischen Spektrum, sondern die wurden von ganz vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen geteilt, die mit Islamismus erstmal nichts zu tun haben, die aber genau dieses Thema aufgreifen, was auch in diesem Video angesprochen wird, nämlich wie gehen wir eigentlich in der Öffentlichkeit mit solchen Fragen wie Meinungsfreiheit um, mit Provokationen um und vielleicht auch mit Grenzüberschreitungen und Beleidigungen. Und das wäre so das letzte Beispiel, was ich anbringen würde, möchte, wo man, glaube ich, von außen, wenn man darauf guckt, ganz schnell mit so einem Begriff wie Islamismus oder Radikalisierung oder Extremismus hantiert und sich damit aber letztlich eine Chance vertut, um zu gucken, was passiert da eigentlich gerade? Wer handelt wie und warum? Und wie lässt sich diese Empörung beispielsweise auch zu einer für eine ganz legitime Diskussion in der Jugendeinrichtung oder auch in der Schule nutzen, um tatsächlich so ganz auch die unterschiedlichen Perspektiven sichtbar zu machen. Und das wäre mein letzter Wort jetzt, mein letztes Wort so zum Einstieg. Das war jetzt, dieses Video wurde auf der Sonnenallee gedreht und wenn ihr euch erinnert, vor 2 Wochen gab es die Ankündigung von so einem dänischen Rechtsextremen, eigentlich einem Nazi, der auf der Sonnenallee den angekündigt hatte, den Koran zu verbrennen. Und auch das war so ein Thema, was enorme Emotionen hervorgerufen hat bei vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und ich war wirklich sehr, sehr überrascht in den letzten 2 Wochen, wie ruhig das geblieben ist. Also die Emotionen sind hochgekocht. Mein Eindruck ist, dass das wirklich erstaunlich ist, wie gut es denn auch funktioniert. Also bei allen Problemen in Berlin, in Neukölln, habe ich so den Eindruck, dass man eigentlich auch ziemlich zuversichtlich sein kann, dass eben sehr viel auch funktioniert, trotz all der Spannung und der Emotionen, die noch sowas wie in Paris hochkochen. Wäre das hier für mich so ein Beispiel, wo ich dafür plädieren würde, tatsächlich den Mut zur Debatte zu wagen und sich auf die Diskussion mit Jugendlichen einzulassen und lieber mehr Raum zu geben für solche Diskussionen, auch für provokative Positionen, als sozusagen aus einer Sorge davor, dass das knallen könnte, dass das eskalieren könnte, die Grenzen zu eng zu stecken und damit letztlich Möglichkeiten zu vertun, mit Jugendlichen über diese Themen ins Gespräch zu kommen.